Hallo und herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Mein Name ist Tobias Hüser und ich spreche heute mit Svetlana Swiatskaya vom Filmkollektiv Frankfurt, die Kuratorin der Filmreihe Progressivo Subversivo – Sozialer Wandel im Kino der spanischen Transition, die derzeit und noch bis zum 16. April im Kino des DFF zu sehen ist. Im Jahr 1975 fand nach 39 Jahren Diktatur unter dem Franco-Regime die lang ersehnte Öffnung Spaniens auf politischer, sozialer und kultureller Ebene statt. Meilensteine der spanischen Transition waren die ersten demokratischen Wahlen des Jahres 1977, die neue Verfassung von 1978 sowie die Aufhebung der Zensurgesetze. Im Kino gab es nun nicht nur die Möglichkeit, mit den moralischen Altlasten auch die Hüllen fallen zu lassen, es wurde auch raumfrei für ein differenzierendes Nachdenken über etablierte Geschlechterrollen und Genderfragen. Ja, hallo Svetlana, schön, dass du dir Zeit für das Gespräch über die Filmreihe genommen hast.
Hallo, Tobias, und vielen Dank für die Einladung.
Ja, bevor wir auf die Filme der Reihe zu sprechen kommen, würde mich interessieren, wie das spanische Kino unter Franco aussah. Welche Filme entstanden denn in der Zeit des Frankismus?
Also es ist natürlich eine nicht ganz so einfach zu beantwortende Frage in dem Sinne, dass der Frankismus 40 Jahre gedauert hat und dann natürlich allerlei Filme entstanden sind. Besonders interessant für die Reihe ist die unmittelbare Zeit ab den 60er Jahren, in dem eine gewisse Veränderung im Kino stattgefunden hat. De facto natürlich, weshalb jetzt auch die, du hast es ja auch schon betont, die Aufhebung der Zensurgesetze eine besonders wichtige Komponente der Transition bildete und eben überhaupt die Möglichkeit bat, auch für neue Themen im Kino, war das natürlich das Kino, von der sehr davon geprägt war, was die Diktatur und ihre Werte- und Moralvorstellungen wollten. Und deswegen entstand natürlich in dieser Zeit hauptsächlich sozusagen regimekonforme Komödien und Filme dieser Art. Es gab aber natürlich während der gesamten Zeit auch andere Stimme, den berühmten Buñuel, aber auch Berlanga und Bardem, den zwei Regisseuren, die schon in den 50er Jahren auf ihre sehr symbolische Art und Weise, die so im Rahmen der Zensur möglich war, großartige Filme gemacht haben. Und dann in den 60er Jahren entstand das Nuevo Cinema Español, die dadurch entstand, dass es einen neuen Filmbeauftragten gab und der in den Filmförderungsgesetz eine Klausel eingeführt hat, dass sozusagen besondere Filme, also kulturell wertvolle Filme, angefangen wurden zu fördern. Und die neue Generation von Regisseuren, die in der damaligen Filmhochschule studiert hatten, angefangen hatten, Filme zu machen. Und ein Teil davon wurde von einem damals sehr berühmten und wegweisenden Produzenten Elias Guerrejeta, auf den ich jetzt herauskommen wollte, produziert, dem eben erst vor kurzer Zeit eine tolle Filmreihe im Zeughauskino in Berlin gewidmet wurde. Also da liefen dann zum Beispiel Filme, also der berühmteste ist Carlos Saura, der aus dieser Zeit der 60er Jahre hervorkam.
Ja, kommen wir mal auf die Filmreihe zu sprechen, die jetzt im Kino des DFF zu sehen ist. Wie ist die Filmreihe Progressivo Subversivo denn zustande gekommen? Hast du die Initialzündung dafür gegeben und wie kam es zu der Auswahl der 12 Filme?
Tatsächlich wollte ich sie schon lange machen. Das hat tatsächlich erst einmal persönliche Gründe. Ich habe in Madrid studiert und durfte dann als mit 20-jährige Studenten in Madrid erleben, weil man ging ja zu den berühmten spanischen Partys und dann ging man Sonntagmorgen raus und sah auf einmal die vielen jungen Leute, die dann konfrontiert wurden mit den eher konservativen Bild Spaniens, mit dem Gang zur Kirche, und irgendwie das traf dann so inmitten von Madrid aufeinander, und ich fand das super spannend, das zu beobachten, und habe dann angefangen, mich auch damit auseinanderzusetzen, mit diesem Zentrum von Madrid, in dem damals eben viele der Veränderungen diskutiert wurden und ausprobiert wurden. Und das führte eben dazu, dass ich dann später auch meine Magisterarbeit über den ersten Film von Almodóvar, Pepe, Lucy, Bum und E otras chicas del montón, also zumindest mal den ersten erhaltenen Film, es gab auch Filme von ihm vorher, die verschollen sind, geschrieben habe. Und es war eine lange Zeit so ein Gedanke, man las ja damals über all diese berühmten Filme in Spanien, die wirklich in allen Büchern vorkommen, über die man immer wieder stolpert, die man aber wirklich höchstens in sehr schlechter Qualität irgendwo im Internet auffinden kann, aber hier einfach überhaupt nie zu sehen bekommt. Und irgendwann kam dann eben der Gedanke, ach ja, warum denn eigentlich nicht? Und das machen wir doch jetzt. Und spanisches Kino ist ja in den europäischen Kinematheken nach wie vor unterrepräsentiert. War doch einfach mal diese Reihe.
Und wie kam die Auswahl zustande?
Die Auswahl fokussiert sich tatsächlich, also um das jetzt nochmal historisch einzuordnen, also 75 stirbt Francisco Franco, nachdem er schon eine Weile krank war und man so ein bisschen absehen konnte, dass dieses ersehnte Datum dann auch kommt. Und dann im 77 gibt es die ersten demokratischen Wahlen und dann bei den zweiten Wahlen 72 wird die erste sozialistische Partei, die vorher unter Franco verboten war, gewählt. Und sozusagen die Reihe bewegt sich in diesem Zeitraum zwischen 77 und 82. Alle Filme aus der Reihe sind in dieser Zeit entstanden und konzentrieren sich vor allem auf die Filme, die sich mit der unmittelbaren Gegenwart auseinandersetzen und all den Figuren, die in der Zeit von Franco unmöglich waren und all den Lebensentwürfen auf einmal Raum geben. Und zwar konkret sind gemeint zum Beispiel stark emanzipierte Frauen im Zentrum der Filme, beziehungsweise auch eine Diskussion dessen, was überhaupt eine starke Frau in einem doch noch zwischen Tradition und Moderne zerrissenen Spanien sein kann. Dann wurde Homosexualität aus der Illegalität 78 mit der Verfassung befreit, nachdem man eben diese Verbindung zwischen Kirche und Staat auflöste. Und auf einmal konnte man auch selbstverständlich homosexuelle Figuren ins Zentrum der Filme stellen. Auch Transvestitismus war ein Thema, was natürlich vorher nicht ging. Und sozusagen auch die Details in diesen Themen, sozusagen die Diskussion dessen, wie Beziehungen zwischen Menschen aussehen sollen, wie die Rolle der Familie ist. Aber auch heikle Themen wie Abtreibung oder Scheidung wurden dann eben zu den Themen, die ins Zentrum dieser Filme rückten.
Ja, ganz zentral in der Filmreihe ist natürlich auch, dass im Zuge der Transition auch wieder Frauen hinter die Kamera treten konnten. In der Reihe sind Filme von Pilar Miró beispielsweise zu sehen, die spätere Staatsbeauftragte für Film und Kino in Spanien, und Josefina Molina, die als erste Frau die spanische Filmhochschule abschloss. Die Regisseurin Cecilia Bartolomé wird ihren Film Vámonos Bárbara am Samstag, den 9. April, im Kino des DFF vorstellen. Sie wird live zugeschaltet sein online. Ihr Film gilt unter vielen Filmwissenschaftlern als der erste explizit feministische Film der spanischen Filmgeschichte. Wovon handelt der Film denn und was zeichnet ihn aus?
Ja, also tatsächlich, also ich würde das mal in Frage stellen. Also ich habe das natürlich auch ins Programm so geschrieben, dass es der erste feministische Film, explizit feministische Film ist. Sicherlich, es sind immer solche Zuschreibungen. Wenn man sicherlich genau in die Filmgeschichte blickt, findet man auch andere Filme, die sich mit feministischen Themen befasst haben. Cecilia Bartolomé war einer der drei Filmemacherinnen, die in der Zeit, die haben in den 60er Jahren tatsächlich schon angefangen, eben Film an dieser schon erwähnten Filmhochschule zu studieren. Und sie war einer der drei Filmemacherinnen und diejenige der drei, die am allerwenigsten tatsächlich in der Forschungsliteratur vorkommt und gewissermaßen heute wieder neu entdeckt wird. Erst im März gab es auch eine Retrospektive ihres Werkes in Madrid im Cine Duré. Und Cecilia Bartolomés Film ist ihr erster Langfilm und beschäftigt sich mit einer Frau um die 40 Jahre, die sich eines Tages entscheidet, nicht mehr in einer unglücklichen Ehe zu verharren und so zu tun, als wäre alles in Ordnung, und doch einmal sozusagen nicht auf die Ratschläge all der anderen Frauen in ihrer Familie zu hören und aus diesem Leben auszureisen, und geht mit ihrer Tochter auf so eine Art Roadmovie durch Spanien und trifft allerlei Leute auf ihrem Weg, die so verschiedene Gedanken und Meinungen dazu haben, dass sie ihren Mann verlassen hat.
Ja, wie kann man sich die spanische Filmszene denn zur Zeit der Transition vorstellen? Handelte es sich bei den Filmschaffende, deren Filme jetzt zu sehen sind, handelt es sich da um eine Filmszene, die schon zuvor im Untergrund Filme drehte und die Öffnung des Landes sehnsüchtig herbeisehnte? Oder konnten nun auch bereits etablierte Filmschaffende zensurfrei Filme drehen?
Also man muss da jetzt ein bisschen unterscheiden, also zwischen der Auswahl, die wir hier haben und demjenigen, was es gab. Also tatsächlich gibt es, also Diego Galán, das ist zum Beispiel ein Historiograf des spanischen Kinos, der sagt, das war eine der produktivsten Zeiten in der spanischen Filmgeschichte, weil sehr unterschiedliche Oeuvres auch entstanden sind. Und man hat dann eben, also wir konzentrieren uns ja in der Reihe auf die Gegenwart, aber es gab natürlich auch eine große Menge von Filmen, die sich mit der Vergangenheit beschäftigten, auf die Zeit des Frankismus und des Bürgerkrieges zurückblickten. Diese Filme entstanden auch schon eigentlich seit 1970, also im Spätfrankismus entstanden sie schon, nur wurden sie nicht gezeigt. Und auch in dieser Übergangszeit, über die wir in der Reihe sprechen, wurden sie unter Umständen auch nicht gezeigt, weil sozusagen es gab in der Zeit des Frankismus ein Amnestiegesetz. Man hat sich darauf geeinigt, sozusagen ohne Schuldzuweisungen und kritischen Auseinandersetzungen mit dem Regime sozusagen nach vorne zu blicken, was auch eine große Enttäuschung im Kino hervorrufte. Und all diese Filme durften dann eben tatsächlich auch erst in den frühen 80er Jahren gezeigt werden. Und zum Teil waren natürlich die Filmemacher aktiv, die in den 60er Jahren studiert haben und jetzt sozusagen auch schon einige Filme gemacht haben, dann sich neu erfinden mussten in der Zeit, wo sozusagen ihre, ja doch, man nennt es immer symbolische Sprache, die so verklausalisiert irgendwie Kritik geübt hat, nicht mehr notwendig war, sozusagen ihre Bedeutung verloren hat, mussten sich wiederfinden. Das sagt man immer bei Saura zum Beispiel, dass er dann sozusagen hat er dann angefangen, seine Tanzfilme zum Beispiel zu machen. Es gab Filmemacher, die dann endlich das genutzt haben, über neue Themen nachzudenken oder sich eben mit der politischen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und dann gab es Leute wie Almodóvar, der ein Autodidakt war und letztendlich sich das selber beigebracht hat. Und wenn man heute über die Welten von Almodóvars Film nachdenkt, dann sind sie ja bevölkert von Figuren, die alle zensiert worden wären, wenn sie ein paar Jahre früher entstanden wären.
Du hast ihn bereits erwähnt, sicherlich der bekannteste Filmschaffende, der in der Filmreihe auftaucht, ist Pedro Almodóvar. Bis heute gilt Almodóvar als Aushängeschild des spanischen Films. Am Dienstag, den 12. April, ist sein erster erhaltener Langfilm aus dem Jahr 1980 zu sehen, Pipi, Lucy, Bom y otras chicas del Montón. Der Film gilt als Kernwerk der Kulturbewegung Movida Madrileña, die in den Jahren des Übergangs zur Demokratie aufkamen. Durch was zeichnete sich die Movida Madrileña denn im Kontext der Transition aus und wie lässt sich Almodóvars Debütfilm in sein späteres filmisches Schaffen einordnen?
Bevor ich jetzt kurz auf Almodóvar komme, nochmal kurz erwähnt, viele der Filme, was ich jetzt sozusagen noch nicht zu Ende erzählte, sind auch tatsächlich Debüts gewesen. Also gerade die, sprechen wir sicherlich später noch darüber, die Nueva Comedia Madrileña, das sind viele Filme, die Debütfilme von Filmemachern waren, die immer noch auch in Spanien tätig sind. Die Movida Madrileña war gar nicht eine kinematografische Bewegung, sondern eher so eine ganz grundsätzliche Aufbruchsbewegung an allem Neuen, was es in der Zeit in Spanien gab. Also es waren Künstler ebenso wie normale Leute beteiligt, die in irgendeiner Form an dieser Stimmung des Aufbruchs teilhaben wollten. Man sagt dazu, was ich vorhin erwähnte, dass das sozusagen, dass man sich auch in der Movida Madrileña versucht hat, sich ein bisschen von diesem enttäuschenden politischen Diskurs zu distanzieren, den es in der Zeit gab. Und sich all dem Neuen zu widmen, was vorher nicht möglich war, vor allem der Populärkultur, Rock- und Popmusik, die es vorher nicht gegeben hat. Pornografie war super innerhalb der Movida. Und ich glaube, gestartet ist sie nach den ersten demokratischen Wahlen mit einem Auftritt der Band mit dem Titel Caca Deluxe. Und Almodóvar im Übrigen, bevor er dann tatsächlich Filmemacher wurde, war er auch Mitglied einer Band und trat zusammen mit seinem damaligen Bandpartner auf der Bühne, verkleidet als eine Hausfrau, kam mit einem Einkaufswagen auf die Bühne und sang davon, was er machen würde, wenn er eine Tochter hätte. Dann drehte er schon sozusagen in der Übergangszeit Filme auf Super 8, die ihm nur im Untergrund gezeigt werden konnten, weil die sozusagen nur für eine bestimmte Szene interessant waren und auch nicht hätten sein dürfen. Dieser erste Film, der ist super dilettantisch. Also diejenigen, die ihn schon kennen oder ihn die vorstellen können, werden sehen, dass er wie so zusammengestückelt aussieht. Und auf der einen Seite ist dieser Film ein Dokument dieser Zeit, weil da ganz viele Künstler aus der Bewegung, die Musiker, die ich schon erwähnt habe, aber auch Maler vorkommen. Auf der anderen Seite ist der Film auch bereits bevölkert von all diesen Figuren, die wir in den späteren Filmen von Almodovar wieder treffen werden und von dieser irren Fantasie, und die Almodovar, finde ich, in seinen Filmen hat. Und so die grundlegenden Themen, dass man sich selbst einen Lebensentwurf aussucht, dass man seine Familie sich selbst konstruieren kann, wie man möchte, dass man lieber an den ungewöhnlichsten Stellen findet. Also ich finde, diese Themen kann man auch schon bereits in diesen frühen Filmen finden.
Ja, gerade hast du es schon angesprochen, in der Filmreihe sind mit Tigres de Papel und Opera Prima, der noch am Donnerstag, den 14. April zu sehen ist, Kernwerke der Nueva Comedia Madrileña, der neuen Madrider Komödie, zu sehen. Durch was zeichneten sich diese Filme denn aus, die sich ja auch so ein bisschen von den schweren politischen Themen der Zeit distanzierten?
Ja, also die Nueva Comedia Madrileña war tatsächlich so eine Art Gegenbewegung. Du fragtest mich ja vorher sozusagen, ob das Kino so weiterging, wie es vorher war. Und zum einen gab es eben die Filmemacher, die sozusagen Tradition der 60er Jahre fortführten. Und dann gab es eben diese neue Generation von Debütanten, die sich ganz explizit dagegen wenden wollten, solche schweren, sage ich mal, Themen und Filme zu machen. Und eben die, vor allem die Themen der Gegenwart, die sozusagen einen im normalen Alltag beschäftigen, behandeln wollten. Was natürlich trotzdem nicht bedeutet, dass sie nicht politisch waren. Wir haben jetzt am Sonntag schon Tigres de Papel gesehen, und dieser Film zeigt letztendlich zwei Ehepaare, die offene Beziehungen mehr oder weniger ausprobieren, inmitten von einer sehr politisierten Zeit. Das passiert um die Zeit der Wahlen von 77, und die sind auf Demonstrationen und probieren eben diese ganzen Ideen, von denen sie jetzt gelesen haben, die sie jetzt endlich in die Wirklichkeit umsetzen wollen, scheitern aber doch ein bisschen an der Umsetzung, beziehungsweise müssen sich da auch erstmal finden und auch herausfinden, was sie mit ihrer Freiheit jetzt alles anstellen können und wollen. Opera Prima entstand dann schon ein bisschen später. Das ist also, wer Woody Allen mag, wird sicherlich sehr glücklich werden mit Opera Prima. Und der ist schon ein bisschen weiter und behandelt sich eine Liebesbeziehung zwischen einer jungen Protagonistin, die schon ziemlich genau weiß, was sie eigentlich von ihrem Leben will und so ihren Zielen nachgeht, und einem jungen Mann, der mit dem neuen feministischen Frauenbild nicht so ganz zurechtkommt, gerne Schriftsteller wäre, aber nicht so richtig zum Schreiben kommt, und zu so einer Art Metapher wird für eben diese Zeit, wo man eigentlich ganz viel möchte, aber gleichzeitig an der ökonomischen Realität, an der Arbeitslosigkeit, die es in der Zeit noch gibt, auch ein bisschen scheitert.
Ja gut, dann abschließend noch ein Blick in die Gegenwart. Inwieweit haben denn diese Filme, die in der Reihe jetzt zu sehen sind, das heutige Filmschaffen in Spanien geprägt? Gibt es neben Almodovar auch andere Filmschaffen, die dann noch international vielleicht Erfolge gefeiert haben?
Sicherlich, also beziehungsweise in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Fast alle waren auch weiterhin tätig, nicht alle, aber fast. Zum Beispiel der Regisseur von Asignatura Pendiente, José Luis García. Ja, in Spanien sicherlich einer der bekanntesten Regisseure. Er ist derjenige mit den meisten Oscar-Nominierungen. Er hat auch den ersten spanischen Oscar für das Land nach Hause gebracht und wurde viermal insgesamt nominiert. Fernando Colomo, über den wir gerade sprachen, der Regisseur von Tigres de Papel, er dreht immer noch Filme. Heutzutage kann man nicht so gute Komödien von ihm auf Netflix finden. Und von Fernando Trueba, dem Regisseur von Opera Prima, über den wir gerade sprachen, von ihm konnten wir tatsächlich sogar einen Film im letzten Jahr im Filmmuseum sehen im Rahmen des Festivals Dies del Cine.
Ja, dann würde ich gern auch noch darauf hinweisen, dass du in den kommenden Tagen Einführungen zu zwei Filmvorstellungen gibst.
Genau.
Das sind?
Das ist nochmal am Freitag der Film A un Dios Desconocido, den ich wirklich allen wahnsinnig ans Herz legen möchte. Ja, ein ganz großartiger Film, der auch noch tatsächlich in dieser Tradition der 60er gemacht ist. Und zum Ende der Reihe mache ich auch eine Einführung zu Pepe Lucy Bombadras Chicas del Montón und erzähle auch ein bisschen mehr über die schrägen Auftritte von Almodóvar.
Ja, schön, dann herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Die Filmreihe Progressivo Subversivo ist noch bis zum 16. April im Kino des DFF zu sehen. Das Filmprogramm dazu findet ihr auf unserer Webseite dff.film. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unsere Podcasts Alles ist Film und Filmgeschichte in Objekten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.